Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist die Spaßkanone
Peer.
Moin Peer, wir reden heute über besonders lustige Filme.
Ja, Filme, die zum Lachen anführen.
Genau, also Komödien und zwar deren Top 5, Top 5.
Na, sagen wir mal Top 6.
Okay, der Peer ändert gerade die Spielregeln. Ich wollte gerade sagen, ihr kennt ja alle die Spielregeln der Top 5. Ich muss sie nicht erklären. Jetzt muss ich sie vielleicht doch erklären, weil es gibt wohl irgendwas Besonderes.
Die erste Regel der Top 5, es gibt keine Regeln.
Top 5 heißt, wir wechseln uns ab von 5 aufwärts bis Platz 1 und wir dürfen uns Filme klauen, weil niemand eine Ahnung hat, was der andere sich ausgesucht hat in seinen Top 5. Das heißt, für uns beide mit einer Vorbereitung zu der Folge nicht nur 5 Filme, sondern auch Platz 6, Platz 7, vielleicht Platz 8 vorbereiten. Wir hatten es auch schon mal, dass 3 Filme geklaut wurden. Also da muss man immer ein bisschen schauen. Per, wer ist dran? Ach ja, ich, okay. Ja, eindeutig.
Du fängst
per,
an.
Per hat eindeutig gezögert, wenn er also nicht selbstbewusst sagt, dass er dran ist. Dann heißt das wohl das Signal, ich bin dran. Per, ich fange an mit einem Klassiker. Und ich gehe in eine kleine Zeitreise mit dir. Ich weiß nicht, wie viel Zeitreise hast du heute so?
Ich habe eine sehr große Zeitreise.
Du hast eine sehr große Zeitreise. Hat das eine Aussage, dass wir auf Zeitreise heute sind? Kann das sein, dass Komödien früher sehr, sehr gut waren und in der neueren Zeit gar nicht so viel richtig gute erschienen sind? So von deinem Reingefühl?
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass früher, von früher bis früher und viel früher, Komödien erschienen sind, die du heute immer noch gucken kannst, die immer noch Spaß machen, die immer noch zeitlos sind, die dadurch auch immer noch lustig sind und heutzutage viele Komödien rauskommen, die sind lustig, wenn du sie guckst. Ob die in 2 Jahren noch lustig sind, wenn sich deine Denke geändert hat oder wenn gewisse Sachen nicht mehr aktuell sind, das ist dann ein anderes Thema.
Ja, ein guter Punkt. Also mein persönliches Gefühl ist das einfach so, dass die Komödien früher eine andere Leichtigkeit hatten, einen anderen Zeitgeist. Es war alles so unbeschwerter und ich finde die Komödien heute sehr oft sehr gezwungen. Das spricht mich einfach nicht so an. Ich fange mal an mit einer Geschichte von den Tanten Martha und Abby aus dem Jahr 1944, Per. Wirst du sofort wissen, um welchen Film es geht?
Natürlich.
Arsen und Spitzenhäubchen, eine pechschwarze und wie ich finde schreiend komische Komödie mit dem großartigen Gary Grant in der Hauptrolle für einen Film von Frank Capra. Worum geht es im Prinzip? Also Gary Grant spielt einen Theaterkritiker, den Mortimer Brewster, und der hat eine sehr hübsche Pfarrerstochter geheiratet, Elaine Harper, wunderbar von Priscilla Lane gespielt. Und in den Flitterwochen besuchen die beiden Tanten Martha und Abby Brewster. Klingt alles ganz harmlos. Wenn man die Tanten näher kennenlernt, dann dreht sich das Ganze. Denn die Tanten haben es faustdick hinter den Ohren. Und so wird aus diesem harmlosen Familienbesuch ein haarsträubender Trip, der den guten Mortimer bis an einen Nervenzusammenbruch treibt. Mehr will ich gar nicht verraten. Ihr könnt euch auf einen pechschwarzen, trotzdem immer mit Augenzwinkern und sehr leichten Humor gefasst machen. Tolle Wortspiele sind dabei, tolle schauspielerische Leistungen. Also wie Gary Grant das hier rüberbringt, ist schon wirklich klasse.
Du hast aber einen, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, du hast einen Namen aber vergessen als Schauspieler, der auch in der Rolle brilliert und den du nicht in der Komödie erwartest. Peter Lorre.
Stimmt, ja. Peter Lorre, der spielt ja den Chirurgen.
Also den Doktor.
Den Doktor. Also ein ganz, ganz seriöser Doktor spielt er. In einer größeren Nebenrolle. Also alle, so viele Rollen gibt es gar nicht, aber es gibt einige. Alle Rollen sind gut besetzt. Raymond Massey spielt auch noch mit. Wollen wir gar nicht verraten als was, weil dann würden wir schon die Handlung ein bisschen spoilern. Das Ganze beruht eigentlich auf ein Theaterstück vom Broadway. Und wurde dann eben verfilmt und man muss sagen, hervorragend. Also ich kann ihn immer wieder gucken, der macht mir immer wieder gute Laune. Für mich tatsächlich ein Meisterwerk. Per, wie findest du den Film?
Das ist einer dieser Filme, der in meinen Jugendjahren regelmäßig im Fernsehen lief. den ich regelmäßig geguckt habe und der unwürdigerweise nicht mehr so wirklich oft kommt.
Leider, leider, muss man sagen.
Also ich liebe den Film. Der ist, also Cary Grant brilliert in der Rolle. Peter Laurel als Doktor ist genial. Sein Partner, auf handlungsmäßig brauchen wir jetzt nicht so drauf eingehen, ist auch genial. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn die Tanten jemanden nach Panama schicken,
ja.
Oh mein Gott.
Was da so teilweise in Truhen auch drin ist, ne?
Also, ja, was in Truhen so drin ist, ja.
Ja, genau. Also ihr merkt, wir deuten nur was an. Der Film macht einen Riesenspaß. Schaut ihn euch an. Per sagt's gerade, so richtig oft läuft er leider im Fernsehen nicht mehr. Das ist auch etwas, was ich schade finde, dass so diese Klassiker überhaupt nicht mehr in der Qualität, also in der Rotation gespielt werden wie früher. Und das ist so ein kleines Vakuum, was da entstanden ist. Leider muss man sagen, ist er auch gerade auf keinem der üblichen Streaming-Anbieter umsonst drin. Müsst ihr entscheiden, ob ihr euch für wenige Euro vielleicht mal dann das Medium besorgt oder für 4 Euro kann man das auch bei den üblichen Verdächtigen leihen. Das mein Platz 5. Arsen und Spitzenhäubchen.
Dann komme ich jetzt zu meinem Platz 6.
Wie ich raushöre, eine gute Wahl. Warum du immer auch Platz 6 hast?
Ich habe Platz 6 und zwar, ich komme auch mit einem Cary Grant Film. Und zwar mit Leoparden küsst man.
Nein!
Von Howard Hawks.
So niedrig, den habe ich ja unter deinen Top 3 erwartet.
Ich
weiß ja, wie toll du
diesen Film. Ich sag mal so, ich mache hier, ich wälze die Spielregeln noch aus. Ich mache eine Reise durch die Jahrzehnte und die 30er Jahre ist für mich eine der besten Komödien. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch eine der besten Screwball-Comedies, die je gedreht worden sind.
Deswegen machst du das.
Leoparden küsst man nicht.
Okay.
Das ist ein Film, den kannst du heute noch gucken, der ist heute noch lustig. Mit einem Cary Grant, der wirklich eine super Performance abliefert. Mit einer Catherine Hepburn, die gerade zu Beginn ihrer Karriere eine Performance abliefert, die kongenial ist. Und du hast eigentlich hier so die typischen Rollenklischees auch komplett gedreht in dem Film. Ja, worum geht's? Wir haben hier einmal einen, ja, Wissenschaftler, Cary Grant als Dr. David Huxley, der, ja, Dinosaurierforscher ist, einen Knochen erwartet, auf einer Millionenspende aus ist und läuft leider der, ja, wie nennen wir sie, chaotisch, leicht durchgeknallten Susan Wentz über den Weg, die, ja, das Leben auf ihre eigene Art lebt. Und, ja, sagen wir es mal so, sie findet Gefallen an ihm und will Dr. David Huxley in ihre Fänge kriegen. Hinzu kommt, dass ihr Bruder ihr ein Geschenk macht eines Leoparden, und zwar eines echten. Und auch dann, wie bei Arsen und Spitzenhäubchen, hast du hier Wortspiele, du hast hier Situationskomik, du hast einen echten Leoparden. Und es ist einer der herrlichsten Comedy, die es gibt. Wobei, die beste Comedy war hinter den Kulissen, weil auch da waren die, ja, Geschlechterrollen total verdreht, weil die gute Catherine Hepburn und Cary Grant mussten halt mit einem echten Leoparden drehen. Und Catherine Hepburn hatte keine Probleme, mit dem Tier auf Tuchfühlung zu gehen, es zu streicheln, in einem Raum mit ihm zu sein. Und wenn man sich den Film anguckt, gerade auf der Blu-ray-Scheibe, merkt man immer, wenn Cary Grant im Raum ist, gibt's so eine kleine Spiegelung im Bild, weil Cary Grant so viel Schiss vor dem Tier hatte, dass grundsätzlich eine starke Glasplatte daneben sein musste. Und Catherine Hepburn ihn dann das ein oder andere Mal während den Dreharbeiten ein bisschen damit aufgezogen hat, beziehungsweise so getan hat, als wäre der Leopard gerade im Raum und Cary Grant ist vor Schreck fast aus dem Raum immer gerannt. Aber Leoparden küsst man nicht, ist eine herrliche Komödie, ähnlich wie Arsen und Spitzenhäubchen, theaterstückmäßig aufgezogen und für mich einer der besten Filme von Howard Hawks.
Deswegen bin ich ja eigentlich gerade geschockt gewesen, dass du den da Nummer 6 hast, weil den habe ich jetzt locker unter deinen Top 3 erwartet. Aber ich habe gerade was mit Reihenfolge rausgehört.
Ja, deshalb, weil du ja mit 5 angefangen hast, kommt jetzt meine Nummer 5. Und genau. Wir sind jetzt in den 40er Jahren.
Mach direkt mal weiter, damit wir jetzt überhaupt in den Rhythmus hier kommen.
Und weil
zu
wir
Leoparden
mit dem
Leoparden küsst man nicht, muss man auch sagen, ganz kurz, wir sind ja hier redaktionell ordentlich aufgestellt. Wir sind ja kein Schlampenladen. Auch den kann man irgendwo streamen tatsächlich. Das ist mit den alten Filmen immer so eine Sache. Auch der ist kostenlos nicht zu bekommen. Könnt ihr euch für 3 Euro bei ganz vielen Streaming-Anbietern leihen. Oder auch da für kleines Geld vielleicht einfach mal die Disc zulegen.
So, und da wir die 30er Jahre jetzt abgeschlossen haben, aus meiner Sicht,
kommen wir jetzt
zu den 40er Jahren.
Ja.
In einer Zeit, die für uns in diesem Lande nicht ganz so toll war. Zum Teil jedenfalls.
Ich war ja gerade schon in den 40ern.
Und weißt du was? Ich bringe noch mal Cary Grant rein. Und ich bringe noch mal Howard Hawks ins Spiel. Und zwar ein Kriegsfilm, der kein Kriegsfilm, sondern auch eine sehr gelungene Komödie ist, die auch viel zu selten gezeigt wird. Also man kann sie kaufen, aber wird viel zu selten im Fernsehen gezeigt, so dass es der breite Masse zur Verfügung steht. Und zwar, ich war eine männliche Kriegsbraut.
Oi, den habe ich ja ewig nicht mehr gesehen.
Auch eine wunderschöne Komödie, die im Nachkriegsdeutschland spielt, ohne dass wir auf diese Zeit eingehen. Wir haben halt hier eine amerikanische Soldatin, einen französischen Soldaten. Die Soldatin wird von Anne Sheridan gespielt und der französische von Cary Grant. Und die müssen halt einen kurzen Auftrag machen. Es wird noch niemals groß auf diese Sache eingegangen, weil hier steht wirklich die Liebesbeziehung zwischen den beiden im Fokus, die sich da anbahnt. Und es passiert in diesem Film etwas, was in solchen Arten von Filmen eigentlich immer zum Ende passiert. Die Hochzeit ist hier schon wirklich in der Mitte des Films. Normalerweise heiratet man zum Schluss im Film, hier mittendrin, weil dann geht das eigentliche Chaos los. Weil auch hier werden die Geschlechterrollen vertauscht, weil die amerikanische Soldatin möchte wieder nach Hause, möchte ihren Ehemann mitnehmen. Und ja, dann stellt sich so ein ganz großes Problem raus. Die Amerikaner, beziehungsweise die amerikanische Armee, hat zwar Formulare für ihre Angehörigen, dass wenn die dort heiraten, ihre Frauen mitnehmen können. Wenn aber eine Frau einen Mann heiratet, gibt's Probleme.
Ui.
Und dann hast du wirklich so Situationen, sie wird wieder nach Hause beordert, er soll mit, beziehungsweise will ja auch mit ihr, die beiden sind ja tierisch stark ineinander verliebt, aber er hat das Problem, er kann nicht in die Ehefrauenunterkunft, weil er ist ein Mann, er kann das ein oder andere auch nicht machen, weil er ist ein Mann. Und auch hier, unwahrscheinlich viel Wortwitz, unwahrscheinlich viel Situationskomik und auch wenn es kurz nach dem Krieg spielt, weil diese Zeit ist nicht wirklich von Belang, auch ein Film, der heute noch funktioniert. Heute immer noch Spaß macht. Und das finde ich ganz schön bei den Filmen, den du genannt hast, Arsen und Spitzenhäubchen, Leoparden küsst man nicht, Ich war eine männliche Kriegsbraut. Das sind alles Filme, die kannst du heute gucken. Das Einzige, wodurch der ein oder andere abgeschreckt wird, und das ist, glaube ich, der Grund, warum die so selten auch heutzutage laufen, sie haben ein ganz großes Manko, sie sind in Schwarz-Weiß.
Ja, wenn man das als Manko empfinden mag, ich mag Schwarz-Weiß-Filme sehr.
Du kennst meine Sammlung. Also
bei mir fängt das sogar schon bei Fotos an. Es gibt tolle Farbfotos, die im Schwarz-Weiß noch besser sind. Und es gibt viele Farbfilme, wo es Sequenzen gibt oder teilweise den halben Film. Ich denke hier an die Verfilmung von Der Nebel von King.
Kommt in Schwarz-Weiß wesentlich besser rüber.
Einfach auf Schwarz-Weiß stellen und du hast einen Film, der 3 Klassen besser ist. Muss man einfach mal machen.
Mad Max Fury Road, auch den gibt's in Monochrom, wie es so schön heißt. Und auch da ein Brett. Und der war vorher schon ein Brett. Aber kommen wir zu deiner Nummer 4.
Kommen wir zu meiner Nummer 4. Und ich würde ein bisschen jetzt von der Screwball-Welt in die Parodie wechseln wollen. Ich rede über ein paar englische Komiker, die temporär einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten.
And now to something completely different.
Richtig, das ist die Anmoderation, wenn man von Screwball zur englischen Parodie wechselt. Und dann ist ja eigentlich nur die Frage, welchen Film nimmt man? Denn sie haben ja viele gute gemacht. Und natürlich könnten wir jetzt eine eigene Monty Python Top 5 machen. Führt hier ein bisschen zu weit.
Also, haben die so viele Filme gemacht?
Ja, insgesamt eine Top 5 vielleicht. Ja, aber was wir auf jeden Fall machen können, wir können hier mal einen ihrer Filme mit reinnehmen. Das Leben des Brian habe ich mir ausgesucht. Ich habe lange drüber nachgedacht. Am Ende ist erst geworden. Genauso hätte es aber auch die Ritter der Kokosnuss zum Beispiel sein können, stellvertretend nochmal zu nennen. Das Leben des Brian von 1979, eine Parodie, eine Satire auf das Leben eines relativ wichtigen Menschen, Brian.
Brian, der kurioserweise im Jahre 0 geboren wurde.
Ganz komisch irgendwie, ne? Und irgendwie so ein Nachbar von so einem Jesus war in der Krippe, ja? Und ja, es ist halt ein Film, man muss es erleben, man muss diesen Humor auch mögen. Ich lieb's, weil es sowas ganz anderes ist. Ich mag alle Werke von ihnen, auch wenn sie in Serien aktiv waren. Ich finde, man kann das immer schauen. Ich denke, den Film kennt jeder. Es ist ja ein sogenannter Kultfilm. Vielleicht müssten wir mal die Top 5 Kultfilme machen.
Ja.
Es geht halt im Endeffekt um dieses Leben des Brian und was der so alles erlebt, so circa 2000 Jahre zurückliegend in Jerusalem. Und das ist natürlich abstrus, aber auch gleichzeitig total witzig. Wie gesagt, auf die Handlung müssen wir nicht eingehen. Ihr werdet den alle kennen, meine Nummer 4. Stellvertretend für alle Werke dieses Ensembles Das Leben des Brian von 1979.
Wobei ich zu Monty Python sagen muss, die Jungs sind es schuld, dass ich mich mit der englischen Sprache damals beschäftigt habe. War der Flying Circus, der lief damals in irgendeinem öffentlich-rechtlichen dritten Programm und das nur im O-Ton. Mit Untertiteln, aber wenn die Jungs loslegen, da musst du dich eher mit der Sprache auseinandersetzen als mit dem Untertitel.
Aber sowas von. Gute Nachrichten hier übrigens zu Das Leben des Brian. Den kann man dann jetzt mal auch streamen, nämlich bei Netflix ist der gerade in der Abo-Variante kostenlos zu sehen.
Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 4 und wir sind in den 50ern.
Das ist nicht überraschend. Ich habe das Prinzip, glaube ich, langsam verstanden.
Auch ein Film, der für die Zeit steht, der Unschuldigkeit und der Frivolheit, ohne frivol zu sein. Und wer ist unschuldiger im Kino gewesen als Doris Day?
Ah, Doris Day. Die unschuldigste aller Unschuldigen.
Mit einem ihrer liebsten Partner, nämlich Rock Hudson.
Ach, wundervoll.
Und ich möchte da auf Platz 4 Bettgeflüster, Pillow Talk setzen. Auch hier eine herrlich charmante Komödie, wo es um eine Dreiecksbeziehung mit zwei Leuten nur geht. In einer Zeit, die man sich heute kaum noch vorstellen kann, wo wir noch mit ja Telefonleitung, Teilung reden mussten. Ja, worum geht's? Wir haben hier einmal einen, ja, nennen wir es mal hemmungslosen Frauenheld, gespielt von Rock Hudson, der eine Damenbekanntschaft nach der anderen in seine Keminate einlädt. Und wir haben dann eine sehr, ja, nennen wir sie biedere oder nennen wir sie einfach mehr, kommen jetzt so, ja, traditionelle Frau, die aber trotz allem erfolgreich in ihrem Beruf ist, nämlich Doris Day, die sich die Telefonleitung halt mit Rock Hudson teilt und dann durch immer wieder mitkriegt, in welche amüsanten, amorösen, ja, Geschichten er halt sich befindet, mit wie viel Frauen.
Genau.
Und sie da total genervt von ist und er sich dann irgendwann Spaß draus macht, sich dann als ebenso bieder anzugeben, weil jetzt müsste die Telefonleitung durch drei geteilt werden. Und ja, sie verliebt sich dann in Rock Hudson, aber in der biederen Variation. Und er stellt dann irgendwann auch fest, ja, also auch so das typische amerikanische biedere Leben hat was. Es ist ein Produkt seiner Zeit in Form von, ja, Sexualität, Offenheit, nämlich gar nicht. Es wird alles nur leicht angedeutet in Form von, ja, der ist mit Frauen unterwegs, alles andere müsst ihr euch denken. Aber trotz allem, dass dieser Film so partout unschuldig sein will und auch ist, macht er immer noch Spaß. Weil auch hier, wie bei einer Komödie es sein muss, der lebt von perfekt geschriebenen Gags beziehungsweise Pointen, der lebt von guten Dialogen, von guten Schauspielern, von einer Situationskomik, die wunderbar in sich hineinpasst. Und Doris Day, Rock Hudson in den 50er Jahren war einfach nur herrlich anzusehen.
Okay. Mein nächster Film kommt tatsächlich aus den 60ern, aber ich glaube nicht, dass ich dir deinen 60er jetzt wegschnappe. Aber was ist eine Top 5 der Komödien ohne Louis de Funès?
Jetzt könnte es zum Problem gehen, kommt er aus den 60ern, den Film?
Ja, ja, ich bin
es
in den
60ern. Es könnte ein sehr großes Problem jetzt für mich geben.
Okay, ich habe einen Louis de Funès-Film aus den 60ern.
Okay.
Ja, nur zufällig. Ja, ja, Okay, ich löse es mal auf. Vielleicht kannst du jetzt gleich durchatmen oder fluchst laut. Mein Film ist von 1967.
Nein, ich fluch nicht. Alles in Ordnung.
Okay. Und zwar geht es um Oscar, meinen absoluten Louis de Funès Lieblingsfilm, der sicherlich ein besonderer Film ist. Da müssen wir ganz klar haben, es geht eigentlich jetzt eher um einen Film, der gar nicht so klassisch ist, wie man das sonst so bei Louis de Funès hat, sondern es geht wirklich um eine schöne Handlung. Es geht ja um fast ein Kammerspiel. Es macht wahnsinnig viel Spaß, diesen Film zu sehen. De Funès spielt selber einen sehr, sehr reichen Geschäftsmann. Und dieser Haushalt, in dem er da lebt, der ist ziemlich wild. Und
nein!
Doch!
Nein!
Doch!
Monsieur!
Und in diesem wilden Haushalt spielen sich ständig irgendwelche Turbulenzen ab. Das Ganze wird total auf die Spitze getrieben und ist ein Film, den ich mir immer wieder angucken kann. Das ist tatsächlich einer der Filme, den mache ich rein, egal was so vorher passiert ist. Und es hat 10 Minuten später mich total erwischt, dass ich riesengroße gute Laune habe. Ich weiß nicht, wie geht's dir mit Oscar?
Oscar habe ich tatsächlich sehr, sehr spät entdeckt. Und zwar, als damals die DVD-Boxen rauskamen, weil Oscar ist auch so ein Film, den verbindest du nicht sofort mit Louis de Funès und wurde dementsprechend auch nicht so oft gezeigt, ist aber eine herrliche Komödie und für Louis de Funès ja auch insofern eine ganz große Besonderheit gewesen, weil er die Figur ja hunderte Male auch am Theater gespielt hat.
Genau, das Ganze basiert auf einem Theaterstück in Paris. Und in der Geschichte geht es da eigentlich nur um einen Tag von diesem Bertrand Barnier. Das ist dieser Geschäftsmann, den er spielt. Und wo er mal eben an einem Tag erfährt, dass die Tochter schwanger ist, ein Angestellter eine große Summe Geld aus der Firma veruntreut hat, das Dienstmädchen will kündigen und einen reichen Nachbarn heiraten. Und seine Tochter möchte auch noch irgendwie mit einem Bodybuilder durchbrennen.
Das ist eigentlich so eine Geschichte, die müsste man mal neu verfilmen. Meinst du nicht, ein Remake wäre davon interessant?
Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja, weil im Endeffekt kann man das hier, glaube ich,
so Sylvester Stallone? Naja, lassen wir das Thema.
Bitte, also, wo denkst du hin? Es ist ein mega lustiger Film, auch mit viel Verwechslung. Das heißt, es werden Menschen verwechselt, Handlungen verwechselt.
Koffer
verwechselt. Es ist ganz klar irgendwo auch eine Screwball-Komödie ohne Ende. Es gibt keine Verschnaufpausen. Der Film jatzt sich mit jeder Minute höher. Und du hast eigentlich die ganze Zeit nur noch ein Lächeln im Gesicht und denkst, mein Gott, wie gut ist dieser Film. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe den sehr spät entdeckt, weil der in Deutschland auch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Und umso wichtiger war mir das heute mit reinzunehmen. Man kann sich natürlich immer darüber streiten, was ist wirklich der beste Louis de Funès-Film. Und ich habe gedacht, ich mache heute nochmal hier in unserem kleinen bescheidenen Rahmen mit den 3 Hörern, die wir da draußen haben, ein bisschen Werbung für Oscar mit Louis de Funès. Aus einem Jahr 1967, so damit habe ich auch dieses Jahrzehnt ein bisschen abdecken können, Per. Schaut ihn euch gerne mal an, die DVD-Boxen sind mittlerweile relativ gut zu bekommen. Leider kann man den Film momentan auch nicht streamen, das ist halt bei den älteren Komödien anscheinend
ein Problem.
Ein bisschen schwierig mit den Rechten. Ich weiß nicht, ob die Nachfrage nicht so da ist oder woran das liegt, aber das fällt halt verstärkt auf, dass die Filme leider nicht in den Abos so drin sind, wie man es bei moderneren Filmen immer hat, wobei, oder auch bei Kultfilmen aus den 80ern oder 90ern. Wenn die Filme älter werden, ist das schwierig, aber ich sag mal, ihr könnt bei Prime euch das Ding mal für 99 Cent ausleihen, genauso bei Apple. Das solltet ihr wirklich mal für einen ganz, ganz kurzweiligen lustigen Nachmittag oder Abend auch wirklich mal gönnen, weil das ist ein reiner, guter, purer Launefilm. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen Louis de Funès aus den 60ern du hast, wenn es nicht Oscar ist.
Ja, wer sich fragt, wie würden wir einen Louis de Funès-Film ranken? Also wir haben schon mal ein Ranking mit Louis de Funès gemacht. Da könnten auch die beiden Filme von uns beiden jetzt auftauchen, dein Oscar und mein Film, den ich stellvertretend für die 60er Jahre rausgesucht habe, nämlich Louis de Funès. Der Gendarme von Saint-Tropez.
Ah, ein Klassiker auch.
Ein Film, der ja die Karriere von Louis de Funès gefestigt und eingemeißelt hat, nicht in Stein, sondern in Granit. Der Film, wo er nach Fantomas, der kurz davor erschienen ist, wirklich ins Gedächtnis der Leute reingepresst wurde. Und das mit Recht. Weil der Gendarme von Saint-Tropez ist einer der schönsten französischen Komödien, die ich kenne. In dem wir wirklich so einen, ja, Landpolizisten haben, der aus seiner gewohnten Umgebung, wo alles so recht einfach, bieder ist, wo das Schlimmste, glaube ich, ist, wenn mal ein Schaf auf einer fremden Weide Gras frisst, dieser Polizist oder dieser Gendarme wird dann ins verruchte Saint-Tropez geschickt, um dort zu arbeiten. Und er reist dann halt mit seiner Tochter dahin und du hast dann auch hier wieder so den Fall, dass die Tochter erstmal mit der Situation klarkommen muss von der, ja, Dorfromantik in einem, ja, damals musste man schon sagen, eine Großstadt reinzugehen. Und wir haben auch hier wieder wunderbare Dialoge. Du hast einen Louis de Funès gerade zu Beginn seiner Karriere, wo er ins komödiantische Fach massiv als Hauptdarsteller. Es war, glaube ich, die erste große Hauptrolle, die er hatte. Und es ist halt ein Film, der auch sehr viele Fortsetzungen durch seinen Erfolg nach sich gezogen hat. Wir haben hier wirklich eine wunderbare Komödie, die Louis de Funès in Höchstform zeigt, ohne mit Klischees, die später mit diesem, ja, nein, Madame, Monsieur, schon auszureizen. Wir haben hier eine sehr schöne Handlung, was geht natürlich auch um, was war es noch? Ich glaube, Gemälderaub. Es ging darum, dass seine Tochter sich vor ihren Freunden als was Höheres darstellt, als sie eigentlich ist. Und es ist wirklich auch hier wieder eine zeitlose Komödie, die man nicht besser machen könnte.
Toller Film, toller Film.
Und auch die wird nicht wirklich groß gestreamt, leider. Also man kann sie sich auf dem einen oder anderen Portal kaufen, aber dass die regelmäßig kommen, die Filme, oder gestreamt werden für lau, ist leider da nicht der Fall. Aber auch hier gibt es günstige Blu-rays, günstige DVDs. Also wer die Filme nicht hat, holt sie euch.
Toller Film. Und du hast gerade, ich verstehe deine Wahl komplett, du hast gerade auch unsere Louis de Funès-Titel, die schon erschienen sind, mal kurz erwähnt. Das wollen wir natürlich nochmal schärfen. Wir haben Folge 31, Politessen, Balduin und die außerirdischen Kohlköpfe, die wir aber nicht unbedingt als Top-Film da drin hatten.
So und jetzt könnt ihr vielleicht mal überlegen, welchen Film werden die Jungs, obwohl der doch so geil ist, nicht in ihre Top 5 haben. Und wir werden es nicht verraten jetzt.
Nein, aber hört ruhig gerne mal die 31 vom 12. Juni 22, also vor knapp 2 Jahren haben wir uns schon mal mit Louis de Funès beschäftigt und sogar 14 Tage davor, im Mai noch, 22, also jetzt wirklich genau 2 Jahre her, Fantomas, Louis de Funès jagt einen tollen Bösewicht. Da haben wir ein bisschen die Fantomas-Reihe beleuchtet, die auch toll ist, aber halt nicht so ganz klassisch Komödie wie das, was wir hier heute machen. Ja, dann kommen wir jetzt, ich glaube, schon zu meiner Nummer 2, ne?
Ja.
Ich habe ein Riesenproblem. Es gibt noch so viele tolle Komödien und man muss ja so ein bisschen immer darauf gucken, was prägt einen, zu welcher Zeit ist man irgendwie mit welcher Komödie groß geworden. Also ich hätte ja auch locker eine Top 10 machen können. Ich habe mich entschieden, noch mal jemanden zu huldigen, der mehrere gute Filme gemacht hat, der für mich heutzutage viel zu sehr unterm Radar fliegt. Ich habe eine Komödie, die ich quasi auswendig mitsprechen kann, notiert und sage für mich, Spaceballs ist bei mir auf Platz 2. Eine Parodie von 1987, ja, durchkämmt die Wüste, Per. Von Mel Brooks, das ist natürlich vor allem Krieg der Sterne durch den Kakao ziehen.
Ja, das wundert mich halt gerade, weil ich weiß deine Liebe zu Krieg der Sterne und Star Trek.
Ja, ist nicht so ausgeprägt. Aber tatsächlich, vielleicht gerade deshalb connecte ich mit diesem Film so, weil ich das nie so ernst genommen habe. Ich weiß ja, dass viele Krieg-der-Sterne-Fans diesen Film überhaupt nicht mögen, weil sie es als Frevel empfunden haben.
Finde ich nicht. Ein Möter. Halb Mensch, halb Köter.
Ganz genau, ja. Der gute John Candy in der Rolle. Waldi, der Möter, ja. Aber es spielt eben Rick Moranis mit als Lord Helmchen. Wir haben Colonel Sandfurz mit George Weiner. Also das Ne, dann haben wir Papa König, Roland, wir haben Lone Star, Bill Pullman. Also das Ding ist auch noch richtig gut besetzt. Und das macht einfach mega Spaß. Und ich sage hier, man muss auf gar keinen Fall Krieg der Sterne-Fan sein, um diesen Film gut zu finden. Stellvertretend auch ein bisschen für Mel Brooks, der sicherlich mit Spaceball so seinen erfolgreichsten, bekanntesten Film gemacht hat in den 80ern. Aber nicht nur deshalb, sondern der hat ja auch noch einige andere gemacht. Ich persönlich liebe zum Beispiel Höhenkoller, ein Film, der relativ oft nicht so richtig gut wegkam. Oder auch den Silent Movie, den Stummfilm, auch großartig. Ja, aber es sind natürlich auch wieder alles Filme, die so ein bisschen heutzutage in Vergessenheit geraten sind. Es wäre jetzt ein leichtes gewesen. Wir gehen ja, wenn es geht, in den Top 5 immer bis zum Jahrgang 97, 98, 99, VHS-Zeit ist ja das, worauf wir uns konzentrieren. Es wäre ein leichtes gewesen, noch viele andere Komödien zu nennen, aber ich habe mir gedacht, wir packen hier einfach mal Mel Brooks rein, weil der einfach viele geniale Werke hatte. Auch da ist das mit dem Streaming wieder schwierig. Ne? Es wiederholt sich das Ganze leider aktuell in keiner Flat drin. Wie findest du denn persönlich Spaceballs? Sehr albern, aber ich find's lustig.
Albern, ja, aber immer noch in dem Maße albern, dass es nicht lächerlich albern wird. Und das ist halt ein schmaler Grat, den wenige können. Und Mel Brooks kann, beziehungsweise konnte ihn. Ich liebe den Film. Wenn man natürlich auch noch Star Trek, wobei hier primär natürlich Krieg der Sterne, mag, liebt, ist es der Film natürlich noch komischer, weil es wird so viel parodiert. Ja, der Film ist einfach genial. Meine Lieblingsszene hat zwar nichts mit Star Wars zu tun, aber ich liebe die Situation, wo die in dem Café sind und John Hurt war es, glaube ich, tatsächlich wieder mal, der auf einmal Magenschmerzen hatte und das Alien kam raus.
Ja, ja, ja.
Ja, es war John Hurt. Er sagt ja sogar noch in der Sequenz, nein, nicht schon wieder.
Ja, genau.
Der Film ist einfach genial. Den habe ich damals im Kino gesehen und ich habe mich weggeschrien. Und das ist eine Sache, die mir bei allen Mel Brooks Filmen eigentlich auch immer passiert ist. Ich kann mich da wegschreien, ich kann meinen Spaß haben. Und Mel Brooks war ja auch jemand, der immer, oder Entschuldigung, ist, er lebt ja Gott sei Dank noch, ist ja auch jemand, der nicht viel Wert auf das gelegt hat, was die Masse im ersten Moment sehen will. Du hast für den Silent Movie angesprochen, du bringst einen Film in den späten 70ern, frühen 80ern raus, der ein Stummfilm ist.
Ja, also
es hat und wir reden wirklich von Stummfilm. Es wird nicht drin gesprochen.
Ja, genau, genau. Also da ist wirklich kein Wort.
Ja, doch eins.
Eins.
Und das ist noch von dem damalig größten Pantomim, wie heißt er noch? Marcel Marceau, glaube ich, war der Name. Der sagt einfach nur, es gibt nur ein einziges Wort in dem Film. Das ist einfach nur Nein. Gesprochen von einem Pantomim, der sonst nie spricht.
Genau, das ansonsten, war ja die Sensation des Films quasi.
Ansonsten, wir haben hier wirklich einen bunten Film, aber in stumm. Und wenn wir sagen, wir haben hier einen bunten Film, der hat es ja auch gemacht, das, was heute als Kunst bezeichnet wird, hat er gemacht, einfach weil er gesagt hat, ja, ich muss den Stil des Filmes treffen. Der hat einen Schwarz-Weiß-Film gemacht zur Farbfilmzeit mit Frankenstein Junior, weil er muss so aussehen wie damals die alten Filme und auch dieser Film, kongenial besetzt, kongenial lustig und in Schwarz-Weiß, obwohl damals keiner Schwarz-Weiß-Filme sehen wollte.
Ja, und dieser Mut, den muss man auch mal erwähnen, der wurde ja auch immer wieder honoriert, wenn wir mal diesen Silent Movie nehmen. Ein Film, der mal eben den Golden Globe nominiert wurde, der Nominierungen hatte für diverse Auszeichnungen, wie auch seine anderen Filme. Also er ist immer fast schon, kann man sagen, gegen den Trend so ein bisschen unterwegs gewesen. Höhenkoller, für mich auch großartig. Wie er da so ein bisschen Hitchcock-Hops nimmt.
Ein bisschen ist gut.
Ein bisschen sehr. Auch der hat diverse Auszeichnungen bekommen. Auch unter anderem eine Golden Globe-Nominierung für den besten Film. Also ihr merkt, der Mann war immer eigentlich unterwegs, so ein bisschen gegen den Trend zu schwimmen. Deswegen ist Spaceballs fast vielleicht so ein bisschen langweilig, weil er natürlich da gerade den Mainstream-Hops genommen hat. Aber der macht einfach Riesenspaß. Auch da die Empfehlung, wenn euch das gefällt, schaut euch vielleicht mal Höhenkoller an, gerade wenn ihr mit den Hitchcock-Filmen connectet. Ja, wir können übrigens mal eine Top 5 Hitchcock machen. Mein Gott,
wir können generell mal über Hitchcock sprechen. Wir
können generell mal, das ist ja ein heißes Thema. Aber auf jeden Fall, Spaceballs meine Nummer 2. Und ich habe keinen einzigen Film, den du mir heute hier geklaut hast.
Ich denke mal, das wird so weitergehen, weil er viel Zeit guter Komödien.
Wir müssen gleich noch ein, zwei Honorable Mentions raushauen, weil ich habe noch ein, zwei Filme, die ich als Backup hatte. Aber du klaust mir
die Sache ist ja auch, wir reden hier über gute Komödien und gute Komödien waren früher häufig im Gegensatz zu heute. Aber dann kommen wir mal zu meiner Nummer 2. Ich bin jetzt in den 70ern übrigens angelangt. Auch ein Film, der diese Zeit so widerspiegelt wie kaum eine andere Komödie. Nämlich mit Burt Reynolds von Hal Needham.
Den habe ich tatsächlich als Nummer 6 oder 7 auf der Nachrückerliste.
Okay. Ein ausgekochter Schlitzohr.
Großartig.
Ein Film, der so viel Spaß macht. Der zeigt, was Burt Reynolds, der zu der Zeit mehr durch ernste Actionfilme ja bekannt war,
ja,
im komödiantischen Stil leisten konnte.
Ja, plötzlich eine Drehung um fast 180 Grad. Ne?
Aber sowas von. Wir haben hier neben Burt Reynolds dann auch noch Sally Field, die man eigentlich auch eher aus ernsteren Filmen kennt. Wir haben hier, Jerry Reed, der ja auch Country-Sänger ist, der hier den besten Freund von Burt Reynolds, Bandit, spielt. Und wir haben hier noch Jackie Gleason, eine TV-Ikone der 50er, 60er Jahre in Amerika, der den Antagonisten hier spielt. Und die Handlung ist so einfach, so simpel, dass man nur darum unwahrscheinlich viel Spaß haben kann. Du hast hier zwei reiche Texaner, die Alkohol transportieren möchten von der Nordküste zur von der Ostküste zur Westküste. Von der Ostküste zur Westküste, da war doch was. Und engagieren halt Burt Reynolds, Bandit, dafür, dass er mit seinem Truck halt den Alkohol transportieren soll. Wobei Alkoholtransport dadurch nicht durch alle Bundesstaaten so ganz sauber läuft. Und er macht dann halt so einen Deal mit seinem Kollegen. Sein Kollege fährt den Truck. Er fährt ein Trans Am?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich glaube schon.
Und checkt dann immer die Straßen vorher nach Polizisten aus. Eigentlich ganz, ganz banal, bis auf einmal eine Braut, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Brautkleid ihn auffällt und ihn bittet, sie mitzunehmen, weil sie flüchtet gerade vor ihrem zukünftigen Ehemann, vor Junior. Und dummerweise ist Junior der Sohn des dort hiesigen Sheriffs. Der ist auf einmal sich zur Aufgabe gemacht, Bände zu fassen. Weil, ja, er hat die Hochzeit ruiniert. Warum auch immer. Er war halt da. Und auch hier ist es wieder so, du hast wunderbare Wortwitze, du hast beide in ihrer Prime, sei es Burt Reynolds, sei es Sally Field, du hast ein unwahrscheinlich gutes deutsches Dialogbuch, du hast eine unwahrscheinlich gute Synchronisation und verdammte Axt, ich weiß nicht warum, es gibt ja die Fortsetzung, ein ausgekochter Schlitzohr ist wieder auf Achse. Warum gibt's dann neben der damalig so guten Kinosynchro jetzt so eine schlechte VHS, DVD und Blu-ray-Synchro? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir damals die Blu-ray-Box gekauft vom ausgekochten Schlitzohr. Eigentlich nur wegen den ersten beiden Filmen und ich kann nur den ersten Film gucken, weil der zweite hat eine Neusynchro bekommen. Und da macht so ein Film keinen Spaß mehr. Der Film ist nicht mehr das, was er sein sollte. Aber ein ausgekochtes Schlitzohr muss man gesehen haben. Vor allem auch hier, wie so bei vielen Hal Needham-Filmen, Burt Reynolds-Filmen, du hast etwas, was Jackie Chan nachher geklaut hat, nämlich im Abspann hast du immer noch Sequenzen, die es nicht im Film geschafft haben, weil, ja, Outtakes, Missgeschicke und Versprecher. Aber für mich ist halt ein ausgekochtes Schlitzohr wirklich so ein Sinnbild der 70er Jahre in der Art und Weise, wie Komödien damals waren. Schnell, schonungslos zum Teil auch und einfach nur Spaß haben.
Ich habe jetzt schon eine Idee, was dein Platz 1 und die 80er sind. Das war ja ein ausgetüftelter Plan, muss man ja sagen, Per, dass deine tatsächliche Nummer 1, ein Film, den du komplett auswendig mitsprechen kannst, aus den 80ern kommt.
Nein.
Der ist es nicht?
Der ist es nicht.
Den hast du nicht in den Top 5?
Nee, weil ich habe mir extra Filme ausgesucht, über die wir noch nie gesprochen haben.
Das kann ja nicht sein. Per, das ist der zweite Schocker. Ich mache mal erstmal mit meiner Nummer 1 weiter und wie gesagt, ich müsste nochmal 2, 3 Honorable Mentions gleich erwähnen, weil du hast mir keine Filme geklaut. Meine Nummer 1 kommt aus den 80ern, Per.
Okay.
Und ist tatsächlich auch so ein gute Laune, ein kann ich immer gucken, lieben meine Kinder. Ist ja auch so ein ganz wichtiges Merkmal. Ja, meine Kinder lieben diesen Film. Und zwar die große wie die kleine. Das heißt, das ist auch ein Film, wo man die Jahre, die sie auseinander liegen, super überbrücken kann. Ich rede über einen Film aus 1985.
Okay.
Okay, Per zuckt noch. Er hat noch nicht geflucht.
Er lässt sich es könnte jetzt ein Problem geben, aber okay.
Ich rede über Zurück in die Zukunft.
Du mieses, kleines, dreckiges A-Loch.
Na, bitteschön. Jetzt müssen wir den Podcast wieder ab 18 machen. Nur wegen dir und deinem nicht ausgewaschenen Mund, ja?
Ich hätte es auch anders ausdrücken können.
Also dann kommt ja jetzt doch der andere Film gleich, den ich von dir erwarte auf Platz 1.
Nein.
Irgendwas mit Highway.
Nein.
Und Hölle.
Nein.
Auf Platz 1, Zurück in die Zukunft. Ich glaube, Per, bei dem Film gibt es jetzt nur eins. Entweder rede ich gar nicht darüber, weil jeder den Film kennt, oder wir machen mal dazu eine eigene Folge. Weil es ist meine Nummer 1, es ist eine 10 von 10. Könnt ihr auch gerade übrigens bei Netflix im Abo schauen oder bei RTL Plus im Abo. Ich glaube, muss ich jetzt wirklich was zurückgeben.
Das ist aber auch ein Film, wo man sagen muss, entweder man liebt ihn oder man liebt ihn.
Ja, also ich kenne niemanden, der diesen Film schlecht findet. Und auch bei Prime ist der im Abo drin. Also momentan gibt es eigentlich keinen Grund, den nicht zu gucken.
Dann lass uns den gleich mal gucken und lass uns drüber reden.
Wir haben ein bisschen Zeit. Gucken wir uns Zurück in die Zukunft an.
Ja.
Ja. So, jetzt kommen wir zu deiner Nummer 1. Irgendwas mit Highway, irgendwas mit...
Nee. Über Highway habe ich ja schon mal geredet. Ich möchte da lieber in den 80ern einen anderen Film erwähnen.
Ja, das geht nicht.
Doch, das geht.
Du kannst doch jetzt nicht deinen absoluten Lieblingsfilm nicht erwähnen.
Doch, weil den werden wir auch bald Zeiten jetzt mal besprechen. Wobei, besprechen ist gut. Also, das könnte auch darauf hinauslesen, dass ich euch einfach das Dialogbuch aus dem Kopf vorlese. Nein, ein Film, der auch maßgeblich mit den 80ern zu tun hat, finde ich, ist ein anderer Film, der die 80er auch wenn er erst 1988 rauskam, sehr geprägt hat, auch in den folgenden Jahren. Und zwar rede ich von Die nackte Kanone.
Oh, jetzt bist du ja in einem Humorbereich, den ich schon ein bisschen angedöpst hatte.
Ja, und das zu Recht, weil diese ganzen Spoof-Movies wurden ja nun mal nicht besser.
Nein.
Und viele dieser Spoof-Movies...
Da hätte ich jetzt eher was mit einem Flugzeug genommen, vielleicht.
Ja, der war aber auch ein paar Jahre... Nee, lass mal. Haben wir auch schon drüber geredet. Ja, ich habe bewusst mal nur Filme rausgesucht, über die wir noch nie geredet haben.
Okay.
Und Die nackte Kanone ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Film, wo ich letztens einen Rewatch gemacht habe, war die ganzen 33 ein Drittel Filme liefen auf ZDF Neo. Und ich habe mir ursprünglich gedacht, ja, schau mal in den ersten rein, mal gucken, wie lange du brauchst, um den nicht mehr lustig zu finden. Weil irgendwie das auch so ein Film ist, durch diese ganzen Spoof-Movies, die später gekommen sind, auch durch die ganzen Leslie Nielsen-Filme, die danach später gekommen sind, habe ich den eigentlich so in Erinnerung gehabt, dass ich sagen musste, ach komm, den wirst du nicht mehr lustig finden. Der wird nicht lustig sein, weil das alles zu sehr aus der Zeit gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann wirklich dann 3 Filme geguckt hintereinander und hatte mit allen 3, wobei mit dem 3. nicht ganz so toll wie mit den ersten beiden oder gerade mit dem ersten Teil, hatte ich aber meinen Spaß. Und ich habe festgestellt, das sind Filme, die immer noch funktionieren, die nicht zu sehr irgendeinen Zeitgeist versuchen einzufangen. Man geht auf so 2 kleine Sachen ein, die aktuell damals waren, aber die heute trotz allem durch ihre damalige Aktualität und heute Unaktualität nicht mehr so ganz da sind, trotzdem noch funktionieren. Du hast bei dem Film das unwahrscheinliche Glück, dass im Hintergrund irgendwo immer was passiert, wo du immer noch was entdecken kannst. Und es ist einfach, der Film macht Spaß. Übrigens, Zigarette. Naja, er versteht's nicht. Ja, ich weiß. Und du hast als einziges Manko in dem Film O.J. Simpson. Aber wenn man bedenkt, wie viel Scheiße dem Mann in diesem Film passiert, kann ich sagen, ja, jetzt habe ich Spaß, weil du denkst die ganze Zeit dann immer, passiert dir zurecht. Und wir haben auch dann mit Leslie Nielsen hier einen Charakter, der vorher ernste Filme gemacht hat, ein ernstzunehmender Schauspieler war, wie man so schön zu sagen pflegt.
Absolut, ja.
Und durch die nackte Kanone wirklich zur Comedy-Legende wurde.
Auch da so ein bisschen wie Burt Reynolds so einen kompletten U-Turn in der Karriere hingelegt. Spannend.
Ja, aber wo Burt Reynolds immer wieder ernste Filme gemacht hat, ist ja Leslie Nielsen leider in diesen belanglosen Mist nachher versumpft, der dann immer nur kam. Also ich denke an diesen komischen Science-Fiction-Komödienfilm, die er gemacht hat. Oder
lass uns darauf
tatsächlich verdächtig. Aber du hast mit der nackten Kanone wirklich einen Film, der macht von vorne bis hinten Spaß. Den kann man auch zwei- oder dreimal hintereinander gucken. Weil, wie gesagt, irgendwo immer was ist, was du neu entdecken kannst. Und du hast neben Leslie Nielsen und besagten OJ auch noch hier zwei andere Schauspieler, die du in diesen Arten von Filmen nicht erwartet hättest. Du hast eine Priscilla Presley, die Ex-Ehefrau von Elvis, die du in so einem Film nicht erwartet hättest, die hier glänzt wie nichts anderes. Und mein persönlicher Liebling, Khan, Ricardo Montalban, den man auch aus ernsteren oder romantischeren Sachen kennt, der hier eine Performance als Bösewicht bringt. Der Film macht Spaß.
Ja, lass uns da gerade mal ganz kurz anknüpfen. Wir sind ja dann direkt bei den Honorable Mentions. Unsere Plätze sind ja durch. Es gab ja noch ein, zwei Filme, so ähnlich wie die nackte Kanone, die eine gewisse Qualität hatten. Spontan fällt mir da Hot Shots ein, der das Ganze nochmal
abschloss. Der auch noch gut war.
Der war noch gut. Das war das, bevor das kippte.
Also man kann eigentlich sagen, in dem Moment, wo immer der Zusatz kam, Movie.
Ja, also Scary Movie war dann so.
Der erste ging noch, der zweite der auch noch. Der ging noch,
aber ab da ging es dann so generell bergab. Auch die Fortsetzung von der nackte Kanone von Hot Shots, das hatte alles nicht mehr die Qualität. Mir gefiel noch Loaded Weapon. Der hatte,
ne? Der war aber auch schon, also den habe ich tatsächlich letztens gesehen, weil wir Lethal Weapon gesehen haben. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, der wird schon schwerer heute zu gucken, weil der zündet nicht mehr ganz so.
Ja, und natürlich muss man ein bisschen zurückgehen, ne? Flugzeug habe ich schon erwähnt. Das ist natürlich ein Klassiker, haben wir schon drüber gesprochen. Muss man eigentlich auch gesehen haben. Ich möchte gerne zwei, drei Humorsparten noch erwähnen und nicht unerwähnt lassen unter den Honorable Mentions, die gekommen sind. Und zwar die Sportkomödie. Und stellvertretend für die Sportkomödie möchte ich einen meiner absoluten Lieblingsfilme nennen, der auch tatsächlich hier locker unter die Top 5 gekommen wäre. Aber es ist eine Sportkomödie und deswegen ein bisschen spezieller. Es geht um die Indianer von Cleveland. Ein Film, den ich persönlich auswendig mitsprechen kann. Und der mir weiterhin wahnsinnig viel, viel Spaß macht. Das Problem auch hier ist, mit dem Streamen sind wir da leider nicht unterwegs. Keiner hat die Rechte dafür. Niemand kann den Film streamen, nicht mal gegen eine Leihgebühr. Das ist also eine ganz harte Nummer. Aber der Film macht einen Riesenspaß und war mir aber jetzt für Top 5 Komödien ein Ticken zu speziell. Außerdem haben wir diesen Film schon mal gerewatcht. Und da gehen wir auf Zeitreise mit euch. Denn Per, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, welche Folge das gewesen sein könnte?
2, 3.
Du weißt auch noch, das war ganz am Anfang, ne?
Ja, ja.
Und das hört man deutlich raus. Also wenn ihr mit uns mal eine Zeitreise machen wollt, in die Zeit, wo wir noch geübt haben, wie man Podcast-Aufnahmen macht und vielleicht die Audioqualität noch nicht so gut ist und vielleicht die Übergänge nicht so gut und so weiter und so fort, dann hört euch mal Folge 3 an von 5. Januar 2021, die Indianer von Cleveland, Wild Thing, You Make My Heart Sing. Gut, jetzt kann ich schon wieder anfangen zu singen, jetzt habe ich gerade wieder eine Melodie im Kopf. Hallo, ich habe mir selber gerade einen Ohrwurm eingesetzt. Auf jeden Fall bei mir noch unter Honorable Mentions. Hast du da noch etwas?
Mir würden so partout jetzt auf die schnelle 2, 3 Filme einfallen.
Also ich erwarte eigentlich noch mindestens eine lustig-launige Screwball-Komödie von dir, die ich in deinen Top 5 erwartet hatte.
Also ich hätte da zum einen, weil ich war als kleines Kind, sag mal so 10, 11 Jahre dann in eine Blondine verliebt irgendwie oder hab für sie geschwärmt.
Doris Day.
Nee, Marilyn Monroe.
Ah, manche mögen Size.
Manche mögen Size, oder wie angelt man sich einem Millionär, Blondinen bevorzugt. Das sind so Filme, die liebe ich auch heute noch. Die auch heute noch, und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich gerade Komödien aus jener Zeit immer noch so gut finde. Die sind zeitlos. Die geben sich keinen Zeitgeist hin und wollen im Gegensatz zur heutigen Komödie nicht irgendwie gesellschaftskritisch mit Humor irgendwas auftragen, sondern die wollen einfach nur Spaß machen. Und eine Komödie, die ich auch unwahrscheinlich gerne sehe, auch viel zu selten im Fernsehen, und ich weiß nicht, ob die einer streamt, das ist mit Shirley MacLaine und Jack Lemmon, das Mädchen Irma LaDuce.
Oh, das ist schon was ganz was Seltenes.
Und der Film macht aus doppelter Hinsicht Spaß. Zum einen, weil das eine geniale Komödie ist. Und zum anderen, weil wir hier einen Film haben, der im französischen Rotlichtmilieu spielt. Es um eine Dame geht, die in dem Rotlichtmilieu auch arbeitet. Aber in keinster Weise irgendwie verrucht ist, anzüglich ist oder irgendwas aufblitzen lässt, was zu einem Skandal damals geführt hat. Sondern du hast hier, wie es so schön heißt, eine cleane Komödie, wo alles, ich sag's jetzt mal so total blöde, aber gerade in der Zeit, aus der der Film passt, passt das dann halt von der Aussprache so gern, der sauber ist, der nicht dreckig ist. Du kriegst ein sauberes, unverruchtes Rotlichtmilieu in Paris gezeigt, obwohl du weißt, dass das eigentlich alles anders sein müsste. Und der Film macht auch immer noch Spaß.
Ja, den habe ich ganz lange nicht mehr gesehen. Fällt mir gerade dabei auf. Ja, ich habe auch noch den einen oder anderen, den ich erwähnen möchte. Ich weiß, nicht jeder mag seinen Humor, aber ich finde Papa Ante Portas ist ein Spitzenfilm von Loriot, Vico von Bülow. Jeder weiß wahrscheinlich, worum es geht. Ein Familienvater, gespielt von Loriot, geht in Ruhestand und weiß nicht so richtig, was mit seiner freien Zeit anzufangen. Ne, wie viel Senf wollen Sie denn? Ein, zwei? Ja, ich nehme zwei Paletten. Ne?
Ein Film, mit dem ich nie was anfangen konnte.
Oder was machen Sie denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht zu dieser Zeit. Ist übrigens ein Spruch, den gerne die Frauen, die Freundinnen von meiner Frau schon mal einbringen, wenn ich im Homeoffice bin und völlig überraschend, wenn die zum Kaffee verabredet sind, die Tür aufmache. Dann gucken die mich an und sagen, Sascha, du hier. Dann sage ich, ja, ich wohne hier, aber doch nicht um diese Zeit. Also da merkt man auch, dieser Film, der hat eine große Akzeptanz. Ich weiß, du fremdelst damit. Das ist auch ein relativ spezieller Humor. Ich lieb's, meine Frau liebt's. Wir gucken wahnsinnig gern ab und zu mal einen Loriot-Film. Der hat ja zwei, drei wirklich tolle gemacht. Sollten wir hier auch noch mal als Hommage, als kleinen Wink zu seinem Humor einmal erwähnt haben. Und was ich noch habe, weil es auch wieder so ein Feel-Good-Film ist, das war auch auf der Nachrückerliste. Und täglich grüßt das Murmeltier, Pengsetoner Phil.
Auch ein richtig schöner Film.
Richtig schöner Film, ist eine Kultkomödie, macht Spaß ohne Ende. Kultkomödien hätte ich derer noch ganz viele gehabt, aber ja, wir hatten nur 5 Plätze, du hast mich nichts nachrücken lassen. Die Glücksritter hatte ich mir noch notiert, Per. Auch ein Film, den wir schon mal erwähnt hatten, macht auch Riesenspaß. Und auf meiner Nachrückerliste wäre natürlich noch was aus dem Spencer Hill-Segment gewesen. Auch da hatte ich eigentlich gedacht, du klaust mir den ein oder
anderen. Ja, wie gesagt, Film. Ich wollte grundsätzlich heute mal Filme nehmen, über die wir noch nicht gesprochen haben.
Habe ich gemerkt, ist ja auch mal ganz anders die Erfahrung, dass du mir keine Filme klaust. Über Spencer und Hill haben wir ja auch schon länger gesprochen in unserer Folge 59, die Top 5 Spencer und Hill Filme, und in Folge 58 Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
Und oder auch sie nannten ihn Mücke.
Ja, gut, das waren die Top 5. Nein, das war Bud Spencer, sie nannten ihn Mücke, Platz Folge 10 war das. Das war auch wieder eine unserer ganz frühen Folge. Übrigens bis heute die erfolgreichste Folge aller Zeiten, die wir aufgenommen haben.
Aber jetzt habe ich eine Frage.
So, ja.
Noch an dich.
Hast du noch einen Nachrücker?
Nee, das weniger, weil ich glaube, wenn wir jetzt über gute Komödien, können wir immer noch alle ein paar Dutzend nennen.
Vielleicht hätten wir eine Top 10 gemacht, zweiteilig.
Ne? Zu spät drüber nachgedacht. Obwohl, dann hätte ich in den 10er Jahren angefangen. Ey, hätte ich mit Stummfilm kommen müssen.
Ja, wir haben heute nicht über Charlie Chaplin gesprochen.
Hat aber auch gute Komödien gemacht, muss man dazu sagen. Also Harold Lloyd, Laurel und Hardy, also alles geniale Menschen. Nein, ich habe eine Frage an dich. Woran liegt es, dass mir aus der Vergangenheit, und jetzt nicht vielleicht, weil ich die als Kind öfters gesehen habe, sondern es muss ja einen anderen Grund haben. Warum fallen mir aus der Vergangenheit gute Komödien schneller ein als aus der aktuellen Zeit?
Ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich früher sehr, sehr viele Komödien geschaut habe als Kind und Jugendlicher. Das heißt, wenn man mal schaut, welches Baujahr bin ich, welche Filme waren verfügbar, dann reden wir natürlich so über Filme der 60er, der 70er, auch noch der 80er. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo man zwar auch noch Komödien geschaut hat, aber mein persönlicher Genrefokus ging mehr Richtung Actionfilme.
Ja.
Die Zeit so der Action-Blockbuster, Schwarzenegger, Stallone, dann kam die Horrorwelle. Es gab dann immer wieder auch vereinzelt Komödien, mit denen ich mich mehr beschäftigt habe, aber ich glaube, in der Natur der Sache, weil du ja noch zu jung bist, um Action und Horror zu sehen, beschäftigst du dich in jungen Jahren mehr mit Komödien, mit leichten Filmen, danach dann mit erwachseneren Filmen. Und irgendwann kommt so eine Rückbesinnung, die ist bei mir so die letzten Jahre wieder eingetreten, zu sagen, wieder weniger Krach, Bum, Bang, Horror mehr in Richtung Suspense, tiefere Erzählung, ja, oder auch wieder mehr gute Thriller. Thriller habe ich auch mal eine Phase gehabt.
Bin ich voll bei dir.
Komödien kommen eben auch wieder, ja. Also auch wieder mehr inhaltlich tiefere Filme. Und ich finde schon, dass es in den letzten Jahren noch viele gute Komödien gab. Also sie sind, vielleicht haben sie noch nicht diesen Kultstatus. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Ziemlich beste Freunde. Finde ich ein toller Film. Weil
ja, aber ist das eine Komödie?
Ja, das ist schon für mich eine Komödie.
Also ich versuche es mal anders zu sagen. Ich gebe dir recht. Also
oder wir bleiben bei einem etwas dumpferen Humor. Verrückt nach Mary fällt mir da spontan.
Das ist jetzt genau das, was ich meine. Ich habe, wenn ich manchmal nicht weiß, ich möchte irgendwas sehen, aber ich weiß nicht was. Ich lande, trotz allem, dass ich ein großer Action- und Horrorfilm-Fan bin, immer bei drei bestimmten Komödien. Und es sind wirklich immer die drei Komödien, bei denen ich lande, wenn ich nicht weiß, was ich gucken will. Das ist zum einen Der dünne Mann, wenn mir auch noch ein bisschen nach Krimi zumute ist. Das ist zum anderen, Leoparden küsst man nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film allein schon gesehen habe. Und, damit er jetzt auch endlich mal genannt wird, Auf dem Highway ist die Hölle los, den ich so oft gesehen habe, dass der sich in meinem Hirn eingebrannt hat.
Mhm.
Aber wenn ich so aus aktuellen Komödien was aussuchen möchte, wüsste ich nicht was. Und das liegt nicht daran, dass ich keine gesehen habe, sondern das sind Komödien, die einfach nicht mir im Gedächtnis bleiben. Oder, und das finde ich viel, viel schlimmer, Komödien, die ich, wo sie rauskam, richtig abgefeiert habe und heute nicht mehr lustig finde.
Mhm.
Also ich, zwei Beispiele, damit du weißt, was ich meine. Ich war damals, wo Hangover rauskam, der erste,
ja,
begeistert von diesem Film. Ich habe darüber mich totgelacht. Dann haben wir letztens...
Der war ja auch mal wieder anders.
Ja, und dann haben wir letztens die Top 5 Buddy-Filme gemacht und da hast du Hangover reingebracht. Und ich habe mir Hangover danach nochmal angeguckt, nach dem Motto, boah, der war geil, den muss ich mir nochmal angucken. Danke, Sascha, dass du mich auf die Idee gebracht hast, den zu gucken. Und dann gucke ich den und stell fest, der ist nicht mehr lustig. Der ist eigentlich eher platt und irgendwie, nee. Und auch so als anderes Beispiel, um mal eine deutsche Komödie zu nennen, Fuck You Goethe, fand ich damals gut, wo er rauskam. Das ist heute auch so ein Film, wo ich denke, nee.
Fand ich schon, als er rauskam, überhaupt nicht gut. Habe ich mich die Tage wieder, als ich LOL geguckt habe, mit meiner Frau drüber unterhalten. Da war ja Elias Mbarek auch dabei. Nee, Fuck You Goethe, ich weiß, der ist mega beliebt, hat mir nie was gegeben. Sorry, war nicht mein Humor. Ich glaube, heutzutage ist der Humor irgendwie auch spezieller. So diese Massenkomödie, dass so ein Humor alles anspricht. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, was noch so eine Facette ist, dass der Humor viel differenzierter ist. Früher gab es so eine Screwball-Komödie. Die hatte einfach ihre Zeit und das hat ein großes Publikum angesprochen. Später die Parodien, die wir heute auch hier drin hatten. Das hat ein großes Publikum angesprochen. Wenn du heute mal überlegst, was muss eine Komödie heute haben, um ein großes Publikum anzusprechen, dann ist das gar nicht mehr so einfach, weil der Film dann auch schnell die Gefahr läuft, sehr beliebig zu werden. Also, wenn man da mal so überlegt, was waren eigentlich so die erfolgreichen Komödien der letzten Jahre, dann sind das oft Filme, wo man sagt, ja, okay, aber vielleicht nicht der Film, der ewig in Erinnerung bleiben wird. Ja, Was war denn für dich die beste Komödie 2023? Wenn man mal diese Frage stellt, was fällt dir da spontan ein?
Gar kein Film. Bin ich ganz ehrlich. Ich wüsste jetzt nicht eine Komödie aus dem letzten Jahr, die ich gut fand.
Also ich kann dir sagen, welche ich furchtbar fand. Das war Manta Manta, der zweite Teil. Also nicht, dass ich es gesehen habe. Ich habe mal reingeschaut, um nach 20 Minuten festzustellen, oh Gott,
du lügst. Natürlich hast du Manta Manta 2 gesehen.
Wann?
Als wir in, was lief an dem Tag, die Klapperschlange gegangen sind oder Rambo, da war das Auto vom Kino.
Ah ja, gut, das stimmt.
Das aber das Auto war auch das Einzige, was wir von dem Film gesehen haben. Das Auto, und was das vom Plakat. Kino stand.
Das Plakat.
Und mehr wollte ich auch nicht sehen.
Ich habe da mal 20 Minuten reingeguckt, weil ich gesagt habe, ich möchte hier nicht vorverurteilen. Und ich muss sagen, die 20 Minuten haben mir gereicht, um zu sagen, mein Vorurteil wäre trefflich gewesen. Fand ich ganz schwer, also... Das ist, glaube ich, so. Es gibt wirklich schöne Filme bestimmt letztes Jahr, die auch wieder total lustig waren. Aber so diese Überfilme, wo man sagt, die muss man gesehen haben. Nein, also tue ich mich ganz schwer mit, da ganz, ganz viele Filme immer zu finden. Es gibt einzelne gute Filme, aber eben nicht diesen Überfilm, wo man sagt, den muss man unbedingt gesehen haben. Und das wird im Comedy-Bereich oder Komödien-Bereich immer weniger.
Also in meinen Augen liegt es daran, dass man immer mehr, und das ist international eigentlich völlig egal, ob du jetzt Spanien, Frankreich, Amerika, Deutschland nimmst, es wird immer mehr auf Fäkalienhumor Wert gelegt, auf Charakter, die dumm sind, entweder weil sie von der Figur aus dumm sein sollen oder dumm geschrieben sind. Aber so richtig schöne, durchdachte Komödien, wo man sich mal hingesetzt und hat gesagt, okay, wir müssen hier richtig gute Dialoge schreiben, die müssen catchen, gibt's weniger.
Die Figuren stehen auch irgendwie gut da und das passt alles vom Storytelling. Ich glaube, die Mühe geben die Drehbuchschreiber sich heutzutage auch einfach gar nicht mehr, weil es auch gar nicht mehr so gewollt ist. Ja, schade. Das als kleines Fazit, aber das...
Ich hoffe, wir haben euch den ein oder anderen Film vielleicht näher bringen können oder ihr sagt, lasst mal reingucken. Ja, ich kann vielleicht auch an einen Schwarz-Weiß-Film Spaß haben. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen.
Wir machen mal die Top 5 Schwarz-Weiß-Filme. Oh, mein Gott, schon wieder zu viele Ideen hier.
Das wird schwierig, war mit Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr.
Wir machen mal Horrorfilme der 30er Jahre. Mein Gott, zu viele Ideen, per schmeißen's raus.
Liebe Videofreunde, nachdem Sie die Komödie Ihrer Wahl gesehen, sich drüber amüsiert und vielleicht auch halb tot gelacht haben, möchten wir Sie bitten, das Videoband zurückzuspulen. Nebenbei ist es ein Marketingband, es ist eh nicht viel Band drauf. Ansonsten, wenn Sie es nicht tun, ist eine Mark fällig und da es ein Marketingband ist, ist eh nicht viel drauf, 50 Cent. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.